Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Yvonnes Vater hat sein Leben in der Nähe des Rheins verbracht. Und im Rhein wollte er auch bestattet werden. Darum gekümmert hat sich Christian Düvel von rheinbestattungen.de.
Wir haben das hier über den Herrn Düvel gemacht und wir mussten uns um nichts kümmern. Er hat das alles geregelt. Wir hatten nur einen kleinen Kranz dabei, so einen Urnenkranz. Und er hat dann einen Tisch schön hergerichtet mit der Urne, mit dem Kranz, mit Kerzen, mit Rosenblättern. Das sah also alles sehr, sehr schön aus. Und mein Vater wollte keine Trauerrede. Und wir hatten uns dann nur ein Lied gewünscht, das Lebensmotto von meinem Vater, Gedanken sind frei. Und da hat Herr Düvel auch wirklich eine sehr schöne Version gefunden. Und es war eine ganz besondere, intime Atmosphäre, weil wir waren ja nur zu viert, der Fährmeister, Herr Düvel, mein Mann und ich. Als wir so weit waren, hat Herr Düvel die Asche von meinem Vater dann im Rhein verstreut. Und mein Mann und ich haben den Kranz hinterhergegeben und haben noch Rosenblätter hinterhergegeben und haben noch eine Weile an ihn gedacht. Und zum Abschluss hat Herr Düvel was ganz Wunderbares gemacht. Er hat diese traurige Szene gebrochen, so wie man das eigentlich klassischerweise ja beim Leichenschmaus macht. Er kam mit einer Tüte und hatte Schnapspinchen dabei. Das war eine kleine Geste, die aber in dem Moment gut war. Wir haben zusammen mit dem Fährmeister auf meinen Vater angestoßen. Und ich weiß, es hätte meinem Vater gefallen.
Rheinbestattungen. Individuell, würdig, erschwinglich. Informiert euch jetzt auf rheinbestattungen.de. Und danach viel Spaß mit dem Rheinpegel-Podcast.
Mein Kollege Maximilian Nowroth hat eine hochinteressante und sehr spannende Recherche hinter sich. Der hat nämlich vor einem Hochhaus an der Toulouser Allee herumgelungert auf der Suche nach Spionen. Dort wohnt ja ein Ehepaar, was beschuldigt wird, für China spioniert zu haben. Und Max ist der Sache hart auf der Spur gewesen und hat eine tolle Reportage darüber geschrieben und hat jetzt auch noch weiter recherchiert und festgestellt, dass der Mann der beiden extrem gute Kontakte zur Universität Duisburg-Essen hatte. Also eine spannende Recherche und ich empfehle euch sehr, die euch mal zu Gemüte zu führen. Die gibt's natürlich auf RP Online. Und hier gibt es heute folgende drei Themen. Zuerst sprechen wir über einen Krach zwischen dem Leiter des Theatermuseums und dem Freundeskreis dieses Theatermuseums. Wenn ihr jetzt denkt, Theatermuseum habe ich noch nie gehört, dann ist das kein Wunder, denn bis vor kurzem war dieses Theatermuseum, sagen wir mal, ein bisschen eine unauffällige Erscheinung in der Düsseldorfer Museumslandschaft. Aber der neue Leiter, Sascha Förster, hat das geändert und macht seit einiger Zeit ein Programm, was durchaus Aufsehen erregt, auf positive und vielleicht auch ein bisschen bei dem einen oder anderen auf negative Weise. Der Freundeskreis dieses Theatermuseums, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, das Theatermuseum zu retten, der hat jetzt das Gefühl, er wird nicht so richtig mitgenommen. Und mehrere leitende Persönlichkeiten dieses Freundeskreises wollen ihr Amt niederlegen. Was heißt, dass sich dieser Freundeskreis vielleicht auflösen könnte? Was das alles bedeutet und wie das kommt? Und vielleicht auch ein bisschen, was das für Düsseldorfs Museums- und Kulturlandschaft bedeutet. Das bespreche ich gleich mit Uwe Jens Runer. Außerdem reden wir, ein bisschen übers Wetter. Das ist ja aktuell nicht so unbedingt so gewesen, dass man gerne draußen sitzen möchte, aber das wird sich ja ändern. Die Tage werden wärmer, die Nächte werden, ein bisschen wärmer, aber sind immer noch nicht so, dass man denkt, ich muss jetzt unbedingt im Sommerfähnchen draußen sitzen. Da ist natürlich der ein oder andere Heizpilz auf der Terrasse ganz praktisch, aber ist das eigentlich inzwischen erlaubt in Düsseldorf? Es gab ja eine heiße Diskussion darum vor einiger Zeit. Und welche Gastronomen machen das eigentlich, ihre Terrasse so muckelig warm beheizen, während der Klimawandel unaufhörlich fortschreitet? Darüber spreche ich mit Julia Niemesheimer. Und zuletzt ist Nicole Lange im Podcast zu Gast. Wir sprechen über die Düsseldorfer des Jahres 2023. Die wurden nämlich am Montag ausgezeichnet. Wir waren beide dabei. Wir erzählen euch ein bisschen, wie es war und wer eigentlich diesen wunderbaren und sehr begehrten Preis bekommen hat. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 313 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,82 Metern.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich bin für die Rheinische Post in Sachen Podcasts unterwegs. Ich kümmere mich aber auch gerne hier um diesen Podcast, weil es um Düsseldorf geht, eine wunderbare Stadt, in der ich auch selber leben darf und um die ich mich auch lange gekümmert habe in der Lokalredaktion Düsseldorf. Und ich spreche in diesem Podcast hauptsächlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Lokalredaktion, manchmal auch mit Leuten einfach aus der Stadtgesellschaft, die diese Stadt gut kennen, über das, was Düsseldorf bewegt. Und aktuell könnt ihr mich auch im Internet bewundern auf dem wunderbaren Instagram-Account Mein Düsseldorf, den ich euch auch ansonsten sehr ans Herz legen möchte, denn dort stellt jede Woche ein anderer Düsseldorfer und eine andere Düsseldorferin ihre Stadt vor. Ihr entdeckt neue Ecken der Stadt, die ihr vielleicht noch nicht kennt und seht mal einen anderen Blick auf diese Stadt. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe einen ziemlichen Haufen Feedback bekommen von euch seit der letzten Episode. Eine Rückmeldung kommt von Peter, der schreibt, ich habe vorhin die aktuellen Rheinpegel gehört, bei deiner Schlussbemerkung zu Frau Pantel habe ich erst geschluckt. Ironie kommt im Podcast nicht gut rüber. Wir können mal kurz reinhören, was er meint.
Ob das jetzt gelingt, also ich meine, das muss ja das Ziel eigentlich sein, bis zur Kommunalwahl 2025 oder auch zur Bundestagswahl das hinzukriegen, hat sie aber noch offen gelassen. Also wann jetzt so der erste Termin ist, wo man die auch wirklich wählen kann hier, ja, in NRW.
Ich kann es kaum erwarten.
Ja, denke ich doch, ne?
Ja, und nur um das nochmal ganz deutlich zu sagen, ich kann es kaum erwarten, war natürlich ironisch gemeint. Ich bemühe mich um Neutralität in dieser Frage. Wer die Werteunion wählen möchte als Partei, kann das natürlich tun. Und wer es lässt, der soll es lassen. Ansonsten ist mir das eigentlich ein bisschen Wurst, ob die jetzt auf dem Wahlzettel stehen oder nicht. Aber ich finde, Wählen an sich und die Wahl an sich ist natürlich schon was, worauf man sich freuen kann und sollte. Und ich kann nur jeden ermutigen, zu jeder Wahl hinzugehen und sein Kreuzchen zu machen. Denn nur wer wählt, darf hinterher auch meckern. Dann hat sich Steffen gemeldet, der schreibt, hab gerade die Podcast-Folge zu der polizeilichen Kriminalstatistik gehört. Dabei wurden von euch mehrfach die Zahlen so dargestellt, dass dort Straftaten aufgezählt würden. Dies ist jedoch nicht der Fall, es werden Anzeigen gezählt. Ob ein Gericht später eine Straftat feststellt, ist in der Statistik nicht enthalten. Auch die Behauptung, die Zahlen seien von der gefühlten Sicherheit unabhängig, wird nicht zutreffen. Wenn ich mich unsicher fühle, werde ich möglicherweise bedrohlich empfundene Situationen viel häufiger der Polizei melden. Und mit jeder solcher Anzeige steigen die Zahlen in der Statistik. Danke, Steffen, für diese Gedanken. Ja, du hast natürlich völlig recht. In einer polizeilichen Kriminalstatistik werden Anzeigen gezählt. Das heißt, es kann sein, dass es Straftaten gibt, die nicht angezeigt werden und die dort nicht auftauchen. Es kann auch sein, dass es Anzeigen gibt von Straftaten, die sich nachher als null und nichtig herausstellen, beziehungsweise, anders gesagt, dass das Opfer behauptet, eine Straftat zum Opfer gefallen zu sein, ist ja eher unwahrscheinlich, dass die Straftat gar nicht stattgefunden hat. Das mag es auch geben, aber ich schätze mal, es ist eher selten. Aber natürlich kann es gut sein, dass später der dann am Endeffekt von der Polizei als Täter sozusagen identifiziert wurde, nicht von einem Gericht verurteilt wird. Was natürlich nicht heißt, dass es das Verbrechen an sich nicht gegeben hat. Und die Zusammenhang zwischen der gefühlten Sicherheit und den Zahlen, das war ja auch ein bisschen eine Debatte in der Episode und das ist wirklich ja auch ein komplexes Thema. Du schreibst, wenn ich mich unsicher fühle, werde ich möglicherweise bedrohlich empfundene Situationen viel häufiger der Polizei melden. Kann sein, ich könnte es mir auch andersrum vorstellen, dass wenn man sich unsicher fühlt, man tendenziell das Gefühl hat, da kann man sowieso nichts gegen tun und sich dann erst recht nicht meldet. Auch das habe ich schon von Leuten gehört, dieses Gefühl. Also wäre mal ein ganz spannender Zusammenhang, den sicherlich Soziologen untersuchen sollten. Dann habe ich zwei Feedbacks bekommen. Eins von Robert und eins von Ben. Robert schreibt, ich wollte nur als Feedback dalassen, dass ich Kapitelmarken großartig fände. Ansonsten danke wie immer. Robert, du hast natürlich völlig recht. Kapitelmarken finden wir auch großartig. Und eigentlich machen wir die auch. Ich weiß nicht genau, was da schiefgegangen ist. Wir schauen uns das an und werden die eventuell nachtragen. Und Ben schreibt, ich habe den letzten Podcast gehört, da hast du um Feedback zu den Futterthemen gebeten. Für mich ist das gar nichts, daher überspringe ich die Themen. Aber das ist ja eine persönliche Präferenz. Hilfreich wären Zeitmarken für die einzelnen Themen. Dann geht das Skippen noch einfacher. Hast du völlig recht. Meistens ist das Futterthema sozusagen ja das Letzte. Aber du hast natürlich total recht. Erstens ist es super, wenn ihr selber einfach entscheidet, was ihr hören wollt und was nicht. Es ist natürlich auch manchmal was dabei, was nicht für jeden dabei ist sozusagen. Und andersrum wäre natürlich von uns ein guter Service, wenn wir euch das überspringen, so leicht wie möglich machen. Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Und dann hat Ben noch geschrieben, du hast irgendwann im Podcast gesagt, dass wir durchaus Event-Empfehlungen für den Podcast schicken sollen. Ja, bitte sollt ihr. Nächste Woche Dienstag, also am 30.04., habe ich meine Album-Release-Party im Papidou an der Altstadt. Ab 18 Uhr, Eintritt frei. Es würde mich sehr freuen, wenn du das im Podcast Ende dieser Woche einbauen würdest. Ben macht Musik unter dem Namen Ben Blutzucker. Es geht um Hard Heavy Rock und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, heißt sein Album Build Your Idols. Ich glaube, er macht sehr viel mit Videos, die mit Legosteinen und Lego-Männchen gemacht werden. Also coole Sache das. Er steckt da jede Menge Arbeit rein. Also kommt zur Album-Release-Party inklusive Videopremiere am 30. April im Papidou ab 18 Uhr. Empfehlung von mir. Im Hofgarten steht ein Museum, ein sogenanntes Theatermuseum. Bis vor kurzem war gar nicht klar, ob es dieses Museum überhaupt noch weitergeben wird. Aber dann hat die Stadt beschlossen, doch, wir probieren es nochmal, wir probieren es mit einer neuen Leitung und wir versuchen da nochmal ein bisschen neuen Wind reinzubringen. Und man muss sagen, das hat auch geklappt. Sascha Förster heißt der Mann, der das Museum aktuell leitet und der die Ausrichtung ein bisschen geändert hat und versucht hat, durch Aktionen und Veranstaltungen Menschen wieder in dieses Museum reinzuholen und sie für das zu interessieren, was dort geschieht. Mit Erfolg. Allerdings muss man sagen, hakt es jetzt ein bisschen. Der Freundeskreis des Museums sagt, er fühlt sich kommunikativ nicht mitgenommen. Er hat das Gefühl, dass dort einige Dinge laufen, die entweder von der künstlerischen Qualität oder von der Message nicht so richtig zum Theatermuseum passen. Ja, und jetzt ist die Frage, wie geht's jetzt weiter? Der Freundeskreis ist natürlich wichtig für das Museum, denn er hilft dem Museum kommunikativ weiter. Er ist ein Sitz von Multiplikatoren, die einfach Werbung für das Museum in der Stadtgesellschaft machen und natürlich sammelt er auch Spenden für Dinge, die das Museum gerne machen möchte. Gleichzeitig ist die Frage, ob ein Museum, was sich modernisieren will und was etwas Neues machen will, vielleicht dann doch auch mal sozusagen diese alte Haut abscheiden will. Wir sprechen jetzt darüber. Herzlich willkommen zurück im Rheinpegel-Podcast. Chefreporter der Düsseldorfer Lokalredaktion Uwe Jens Runau.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Helene.
Das Theatermuseum hat ja lange so ein bisschen eine Randexistenz gefristet und unter Oberbürgermeister Thomas Geisel damals noch von der SPD hätte man es fast auf die Abschlussliste geschrieben. Hat man sogar, oder?
Ja, es war quasi schon weg, könnte man fast sagen. Und bis auf absolute Liebhaber hätte es auch kaum jemand gemerkt, dass das Museum war jetzt kein Publikumshit.
Klassisches Museum.
Ne? Ein Nischenmuseum. Hm. Ich erinnere mich, dass ich mal irgendwann da drin war. Ich glaube, es war das Museum und nicht das Goethe-Museum. Und da habe ich dann die Originalkappe von Gustav Gründgens gesehen, die er als Mephisto anhatte oder sowas. Das war mal interessant. Man ist da kaum hingegangen.
Na, die Wahrheit ist natürlich auch, A, du musst dich für Theater interessieren und B, da musst du auch noch die Theatergeschichte wissen wollen. Und nur deswegen geht man vielleicht nicht unbedingt dahin.
Ja.
So, aber wenn man weiß, da sind so ein paar Highlights an Ausstellungsstücken, muss man ja auch wissen.
Ja, oder mal gute Ausstellungen und so. Und, aber es ist schon ein bisschen nischig. Auf der anderen Seite hat es eine besondere Bedeutung, weil es eben überregionalen Bezug hat durch eben Louise Dumont, also die Theatergründer hier in Düsseldorf und wird deswegen auch vom Land mit gefördert und deswegen gab es schon so einen Aufschrei auch, als es tatsächlich daran ging, das da wegzunehmen aus dem Hofgarten und dann sollten die nur noch ein Schaudepot kriegen in dem neuen Kap 1 am Hauptbahnhof, also die große neue Stadtteil-Büchereizentrale. Und das tat dann den Leuten schon weh, die sich dafür interessieren. Und die haben auch sehr dafür gekämpft, dass es erhalten bleibt.
Es gibt ja auch einen Freundeskreis dieses Theaters, auf den kommen wir gleich noch. Wer hat denn letztendlich dafür gesorgt, dass es jetzt doch nochmal wieder einen deutlichen Aufschwung gab und dass das sehr belebt worden ist? Also sprich, das ist ja im Prinzip also mit der Neubesetzung des
Chefpostens. Es waren die engeren Freunde erstmal, die dafür gekämpft haben. Dann hat die neue Ratskooperation 2020 angefangen zu überlegen, ist das richtig? Dann hat der Manfred Neuenhaus, der leitet den Kulturausschuss, sehr dafür gekämpft von der FDP und der ist auch Kuratoriumsvorsitzender da und dann hieß es auf einmal, ja, soll man nicht doch, da war auch der vorherige Leiter in Ruhestand gegangen, soll man nicht die Stelle nachbesetzen und doch nochmal gucken, ob man nicht was aus dem Theatermuseum machen kann, wo mehr Leute hingehen.
Und man muss sagen, das ist schon ein Stück weit gelungen. Auf jeden Fall hört man jetzt deutlich mehr vom Theatermuseum und das liegt wahrscheinlich maßgeblich am neuen Chef Sascha Förster.
Genau, und der ist 2021 gekommen, so mit Mitte 30 und der hat wirklich viele gute Ideen mitgebracht und frischen Wind, hat geguckt, dass die Gastronomie besser klappt. Jetzt wird auch die Terrasse draußen viel besser genutzt und er hat halt dieses Konzept, lass mich ein paar andere Sachen noch machen, damit die Leute dann auch mal ins Haus kommen und auf einmal interessieren die sich vielleicht dafür. Also ein bisschen so mit Speck fängt man Mäuse und das ist ja gar kein doofer Gedanke, so immer so einen kleinen Umweg zu gehen, um die Leute anzulocken. Und das macht der gut.
Letztlich funktioniert es ja überall so. Ne? Ja, also klar, jetzt nehmen wir den Kunstpalast zum Beispiel, die haben ja gerade alles toll neu saniert und neu gehängt und neu konzipiert. Trotzdem machen sie dann so eine Aktion wie das Palastblühen, wo unfassbar viele Leute hingeströmt sind. Ich war übrigens, warst du da, hast du das angeschaut?
Nein, leider nicht, habe ich nicht geschaut.
Ehrlich gesagt, ich fand es nicht so toll.
Warum war es dir so pisselig? Oder
ich habe nur gedacht, also es war so ein bisschen so, okay, da stehen jetzt halt Blumen. Manche sind auch cool, manche sind nicht so cool vielleicht, also haben mir nicht so gefallen einfach, aber irgendwie, es hat eigentlich nur dafür gesorgt, dass es unglaublich voll war, dass alle Leute diese Blumen fotografiert haben und die Kunst links liegen gelassen haben und teilweise konntest du die Kunst auch gar nicht mehr so gut angucken, weil die Blumen im Weg standen.
Ach so.
Das war so ein bisschen so, was ich gedacht habe, also.
Crossover, aber war das jetzt gelungen? Ja, okay, ich verstehe.
Also für mich, ich glaube, es ist ein PR-mäßig, es ist unheimlich schlau gewesen.
Ja.
Also unheimlich, also ich war an dem letzten Wochenende dann, an dem Samstag vor dem Sonntag, wo es geschlossen war, es war knallvoll. Die Schlange stand einmal um diesen Brunnen da außen rum.
Echt?
Ja, voll. Aber also, ne, und das entsprechend war es auch drin, so dass du nicht treten konntest und dass alle standen und haben mit ihren Handys diese riesigen
wie
Blumen.
Wie üppig war das denn? Waren das große
Die waren Bouquets? Riesig teilweise, ja. Die
und
waren
wie
schon,
war das? Roch das schön?
Nee.
Das nicht?
Ja,
waren die schon zu alt? Zu
nee, klein, also ich weiß, das weiß ich nicht, kenne mich mit Blumen vielleicht nicht gut genug aus, aber ich glaube, vielen Blumen haben sie ja das Duften aberzogen.
Kommt immer darauf an, welche du
ja.
hast.
Also ich fand, also olfaktorisch hat mich das nicht so beeindruckt. Mhm. Ist ja auch egal, muss es ja auch nicht. Aber ich fand es teilweise auch so ein bisschen random.
Mhm.
Also irgendwie so künstlerisch hat mich das nicht so überzeugt. Und letztendlich aus praktischen Gründen fand ich es auch nicht so gut. Mag daran gelegen haben, dass ich mit dem Kinderwagen da war. Ich musste immer mit dem Kinderwagen um die Blumengestecke rum. Es war ein bisschen, nein, alles gut. Aber was ich sagen wollte war, also selbst ein sehr erfolgreiches Museum wie der Kunstpalast macht das ja so, dass er durch Aktionen die Leute da reinholt. Und das ist ja auch schlau, gerade wenn du so eine Location hast wie das Theatermuseum, dann zu sagen, wir bespielen unsere Tasse. Also, das Theatermuseum. Der Leiter hat da ja auch teilweise etwas kontroverse Veranstaltungen reingebracht. Was war das zum Beispiel?
Ja, also ich habe selber mal eine Führung damit gemacht, da war gar nichts Kontroverses, sondern da hat einfach direkt auch offen erzählt, wie ist das Konzept des neuen Museums, warum ist er geholt worden und eben das Stichwort Diversität spielt da eine große Rolle und er hat dann gesagt, ich bin ein schwuler Mann und wir wollen auch hier ein Ort sein für die Queer Community und so und das ist erstmal so über Tag komplett egal, du gehst da rein, da ist die Sammlung und da hat er die auch erklärt und das war toll. Und man hat auch, das war letztes Jahr im Sommer, als ich das gemacht habe, dann war man oben, dann ging es gerade um die Kirmes. Und dann ging es da auch um den Pink Monday, also so das Thema wird dann da reingetragen so ein bisschen, aber es sind immer diese trotzdem Bezüge am Ende zum Theater, zur Bühnenwelt. Dann auch da, übrigens auch jetzt, im Augenblick gibt zur Fußarbeit, finde ich auch witzig, zur Euro, wo Tanz und Fußball verheiratet werden. Und natürlich sind sie ein großer Tanzstandort mit Mallett und das passt auch zum Theatermuseum. Ne? So und das, aber er hat dann auch Sachen eben gemacht, oder Künstler mal geholt, weil er sagt, wir müssen uns ja mal in diese Szene rein kommunizieren und stärker vernetzen. Und dann gab es halt auch mal so ein paar Veranstaltungen, die wirklich für diese Community vielleicht eher interessant sind. Und die haben zum Teil zumindest, also es ist nicht so, dass das alles überschwemmt hätte. Die meisten Veranstaltungen sind ganz normale Theaterveranstaltungen. Aber eben die gab es auch und die waren zum Teil dann so, dass vielleicht man ins Nachdenken konnte, passt das jetzt gerade gut. Also das erste Ding war so, dass es gar nicht groß rausgekommen eigentlich, dass ausgerechnet an Karfreitag und Karsamstag, das war aber letztes Jahr, so ein Theaterstück zum Thema Menstruation aufgeführt wurde. Da fanden so, einfach so ein Störgefühl, hatten dann so auch die Freunde des Hauses. Das ist ein sehr aktiver Freundeskreis, muss man sagen. Bekannter fast als das Museum gewesen vorher. Er hat sehr für den Erhalt gekämpft, Jacques Tilly beauftragt, einen Mottowagen zu bauen, damit das nicht untergeht. Also echt gute Leute. Und die sagten dann so ein bisschen, fremdelten da so ein bisschen mit. Und
Ist auf jeden Fall ist jedenfalls ein Tabubruch, würde ich sagen. Ne? Und es ist dann vielleicht auch so ein Stück weit, also auf jeden Fall ja kontrovers, weil das ja schon Dinge miteinander in Verbindung bringt, die für manche Leute nichts miteinander zu tun haben.
Ja.
Ne? Menstruationsblut und quasi das Blut Christi.
Ja, das war so ein bisschen, die Nähe ist dann irgendwie klar über das Blut dann da. Und dass
also ich meine, ist auf jeden Fall was, wo man dann natürlich trefflich drüber diskutieren kann, was das gesellschaftlich heißt, dass wir das als Tabu empfinden.
Ja.
Ne? Vielleicht der ein oder andere und so. Das ist ja super spannend eigentlich.
Ja.
Deswegen finde ich das.
Da habe ich dann aber zugehört, dass das gar kein Kern
Es war gar nicht die Absicht.
Sondern es gab halt Terminprobleme und die beiden Tage passten gut. Also ist das Stück da aufgeführt worden. Das ist natürlich, wäre auch nicht so gut gewesen. Aber doller war es dann so, dass eben es einen Performance-Künstler gibt, der heißt Thomas Bartling.
Ja.
Und der hat diese Kochshow Alfredissimo von Alfred Biolek, der ja auch als homosexueller Mann sich geoutet eigentlich hatte und so weiter. Und dann wurde das bei dem aber auf die heutige Ebene aus seiner Sicht gehoben und da auch bewusst mit ästhetischer Provokation verbunden. Also so stellt er sich das auch, stellt er sich selber dar oder er wird, ich habe das gestern so ein bisschen mal gegoogelt oder vorgestern, dann habe ich gesehen, wie dieses Konzept so dargestellt wird. Er will eben von dem, der so brav kommunikativ ist, hin bis zur Spannbreite Drag Queen Provokation, Nacktheit, Kot und Schnick und Schnack. Also da kann alles Mögliche drin vorkommen. Also ein bisschen zum Ekel soll das ruhig gehen können. Sowas, das will er quasi durchdeklinieren. Und da gab's, es gab halt eine Werbung für eine Veranstaltung, die dann zu diesem Eklat geführt hat und letztlich auch dazu, dass jetzt die Vorsitzende des Freundeskreises halt nach über 10 Jahren ihr Amt niederlegt.
Okay, also nur, dass ich das verstehe, es ist irgendwie eine Sorte, in Anlehnung an Alfredissimo findet da irgendwas auf der Bühne
eine
statt.
Kochshow, also eine Kochshow, es wird auch gekocht und da ist dann ein Gast und dann wird diskutiert, dann wird auch provokant, dann wird auch gesungen. Da hat mir die stellvertretende Vorsitzende, die auch Opernsängerin, gesagt, ich habe mir immer so einen Kopf gemacht, bin ich gut, kann ich hier singen, ist das in Ordnung? Meine Stimme, die ist ausgebildete Opernsängerin und saß dann da und hat gesagt, der kann gar nicht singen.
Okay.
Also sie hätte das fachlich auch gut gefunden, wenn es professioneller gewesen wäre.
Ja, okay, verstehe.
Aber das, was verstört hat, ist nicht, wenn einer mal schief singt, sondern dass er, da wurde auch Werbung dann damit gemacht, er selber zieht sich so ein Catsuit an und ist wohl nicht gerade ein Strich in der Landschaft und mit Maske da irgendwie und dann legt er sich so halb auf den Flügel drauf von Louise Dumont, wo der Freundeskreis gerade alles Geld zusammenkratzt, 20.000 Euro, um den zu restaurieren, weil der ist 100 Jahre alt, das spenden die dafür.
Okay.
So, dadurch ist der jetzt nicht kaputt gegangen, aber man denkt so, hoffentlich hält der Stand.
Okay.
Und dann war da noch ein Gast und der hatte eben nur ein BH und einen Slip an und der war alles aus Zuckerperlen.
Ah, essbare Unterwäsche.
Essbare Unterwäsche.
Wer kennt sie nicht?
Ich kannte sie nicht. Ich kannte sie nicht. Ich habe sie auch nicht zu Hause. Ich würde die vermutlich in die Waschmaschine tun. Naja, jedenfalls, ich kannte das nicht. Da sind so diese Perlen da. Ich kenne das als Kind, dass das so zum Abknabbern. Liebesperlen zum Abknabbern. So, und
ja,
dazu
so funktioniert
dann,
das auch, Uwe Jens, im Prinzip. Das ist schon das gleiche ähnlich.
Ich muss mich dann noch
nur andere Körperteile.
Jetzt war das so, dass dazu, und das hat diese Frau, die Vorsitzende, die selber Beraterin ist für natürliche Familienplanung und sich auch mit Missbrauch hat sie schon mal zu tun, also die professionell mit Sexualität auch zu tun hat in ihrem Alltag. Sie hat sich vor allem dann daran gestört, dass dazu ein Lied, also es war ein Instagram-Story, die Werbung machte für die Veranstaltung, das Lied gespielt wurde, gesungen von einem Kinderchor, von der Weihnachtsbäckerei. Da gibt es manche Leckerei und manche Kleckerei und so weiter. Und dann sagt sie halt, das hätte sie in dem Zusammenhang mit dem Museum und so weiter doch als sehr verstörend empfunden.
Ich verstehe.
Und weil sie vorher schon mal Dissonanzen hatte und das da mit dem Herrn Förster nicht übereinkam, hat sie gesagt, jetzt gehe ich nicht wieder hin und beschwere mich, weil das ist führt nicht zu einer Ebene, wo wir das lösen können. Dann lasse ich es halt einfach sein. Ich mache nicht mehr mit. Und jetzt machen zwei weitere auch nicht mehr mit.
Okay.
Und das kann halt dazu führen, wenn du keinen Vorsitzenden hast, dass ich so einen Verein auflösen muss. Und darüber wird am kommenden Montag in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung diskutiert.
Ich verstehe. Also mit anderen Worten, man hat einen recht alteingesessenen Freundeskreis, der das schon lange, lange macht. Mhm. Und man hat einen neuen Leiter, der schon frischen Wind in die Sache bringt und damit auch Erfolge hat, aber der auch künstlerische Dinge da reinbringt, wo der Freundeskreis sagt, also das ist uns ein bisschen zu viel. Das sehen wir aus verschiedenen Gründen kritisch.
Es ist nicht so, die wollen sich nicht in die Ecke stellen lassen, hier, wir haben was gegen dieses Queere, diese Spezialisierung, so ein bisschen die Nische.
Spießer.
Nee, das wollen sie gar nicht sein.
Ja.
Also das wollen sie gar
sie
nicht sein.
Sie sind schon offen dafür, wär aber
gut,
sie finden.
Wenn ein bisschen mehr wieder auch auf das andere Wert gelegt würde, so habe ich das dann mal so erzählt bekommen, aber sie haben da gar nichts gegen. Sie finden es auch super, was er macht. Also jetzt war die Premiere dieser neuen Ausstellung, da kommt der Miss Volpi, der Ballettchef, das gab es ja früher alles gar nicht.
Aber die Kommunikation ist gestört,
aber
so hört
das,
sich das an.
Das, ich habe den Eindruck, dass das eigentlich das viel entscheidendere ist.
Ja.
Man kann sich an so einzelnen Sachen, kann man drüber streiten, war das jetzt hier geschmackvoll, nicht geschmackvoll, darf man es überhaupt, sollte man es machen in einem Museum, was mit öffentlichen Mitteln, also diese Reihe da mit diesem queeren Performance-Künstler, die ist auch noch öffentlich gefördert, wohl mit Stadt- und Landesmitteln und so. Also jedenfalls kann man darüber diskutieren. Ich finde, das gehört auch dazu, dass man über sowas strittig diskutiert.
Naja, diese Kunst soll ja offensichtlich auch ein bisschen irritieren und provozieren.
Ja,
ne? So,
genau.
Das ist ja dann auch gut, wenn es ist ja auch, das soll Kunst ja auch machen. Das ist ja okay.
Sollte sich ja jeder mal auch mal aufregen können, ist ja völlig in Ordnung. Aber das Verhältnis eben im Miteinander, das scheint eben tatsächlich darunter zu leiden, dass neue Leiter nicht nur eine Stelle bekleidet, sondern zwei, weil er muss Archiv leiten und das Museum. Das waren früher mal zwei Stellen, jetzt ist es nur noch eine. Hm. Also er hat viel um die Ohren, dann organisiert er halt unglaublich viele Veranstaltungen. Und da hat die Kommunikation mit dem Freundeskreis, die gleichzeitig viel machen, also da auch das Geld sammeln für so eine Restaurierung von so einem Flügel und so weiter, das ist so mein Eindruck, hat doch sehr gelitten.
Ich vermute mal, auch Sascha Förster weiß, dass er ohne den Freundeskreis ganz schön doof dastehen würde, ne? Weil so ein Museum, wenn das gerade, wenn du sagst, wenn die viel Geld sammeln und bestimmte Dinge überhaupt erst ermöglichen, selbst wenn es eine öffentliche Förderung gibt, darauf möchte man ja als Museumschef ungern verzichten, nehme ich
an. Ja, und das Geld ist es noch nicht mal, weil das nicht ein reicher Freundeskreis ist oder so ein großer, also die waren so 110 Leute, aber die sind sehr aktiv und natürlich sind das deine Multiplikatoren. Das muss man ja wirklich so sehen. Jeder, der in dem Freundeskreis drin ist, sind doch die, die in ihrem Freundeskreis davon erzählen. Hm. Geh doch mal dahin, dass das interessant, komm, wir gehen mal zusammen. Und das ist doch, dafür braucht man die Freundeskreise, dass sie sich da, ja, das sind doch deine besten PR-Arbeiter, ist doch klar. Hm. Ja, deswegen hat der Kunstpalast, der hat, glaube ich, jetzt über 3000 Mitglieder, hat der Felix Krämer da aufgebaut, dass die Leute wirklich sagen, das ist ja das Stadtmuseum, da müssen wir hingehen. Und der Kunstpalast hat ja dadurch auch so einen Aufschwung genommen, dass so viele Leute sich enger mit ihm verbinden.
Ja, spannend. Also mich erinnert das Ganze so ein kleines bisschen an Alain Biber, der Chef vom NRW-Forum ist. Und das Ganze war ja auch, also ehrlich gesagt, da kenne ich die Hintergründe auch gar nicht so gut, aber der hat ja auch immer ganz viel Ausstellungen und Aktionen gemacht, die auch, sagen wir mal, sehr aufsehenerregend waren. Ich glaube, weniger jetzt, so, es war nicht so viel dabei, wo ich jetzt sagen würde, es war so wahnsinnig kontrovers, aber er hat ja, ne, ich glaube, er hat mal was gemacht, da ging es um Katzenbilder damals als Cat-Content, noch ein Riesending war, mein Gott, waren das unschuldige Zeiten, wo wir jetzt Cat-Content, kannst du dich noch erinnern?
Ich weiß.
Er hat mal, da war ich mal, das war cool, es war eine schöne Veranstaltung, natürlich fand ich es geil.
Ich habe lange auf so ein Plakat geguckt, was der Kollege gegenüber hingestellt hat.
Arne hatte das Plakat richtig, ja, stimmt, ein Cat-Content-Plakat. Der saß, glaube ich, auch irgendwie in der Jury oder so dann.
Der war selber Katzenliebhaber, oder ist es?
Arne, ja, das stimmt. Der hat mal einen Pizza-Back-Contest gemacht im Rahmen einer Ausstellung über Pizza. Er hat diese Beyond Fame-Ausstellung gemacht.
Hast aber viel dir gemerkt.
Naja, also das sind alles so Sachen, wo man merkt, ne, auch der hat ja irgendwie so Aktionen gemacht, aber hat irgendwie geschafft, dass trotzdem die Akzeptanz dafür sehr groß ist. Klammer auf, es war auch wenig dabei, wo ich jetzt sagen würde, es ist so richtig anstößend. Ich glaube, manche Sachen haben so ein bisschen den Vorwurf sich eingehandelt, sie seien möglicherweise vielleicht ein ganz kleines bisschen flach. Und nicht so, hätten nicht so den Monster-Tiefgang vielleicht.
Ja.
Es ist halt sehr viel Popkultur dabei und sehr viel, ne, so Sachen, die jetzt nicht in den klassischen Kunstkanon gehören, aber dafür ist das NRW-Forum ja vielleicht auch ein bisschen da. Ja,
aber so Orte braucht man eben auch, ne? So direkt neben dem Louvre ist ein Designmuseum. Ich finde gut, diese halt Gebrauchs, wir haben ja auch diese Museen, die das Museum sind hier für angewandte Kunst, das ist ja auch mit in den Kunstpalast beispielsweise aufgegangen. Und ich glaube, die Leute gucken sich sowas sehr gerne an.
Das glaube ich auch, aber vor allen Dingen geht es ja auch darum, dass du was machst, was vom Thema her einen irgendwie anfixt, ne? Mhm. Also Beyond Fame, die Ausstellung, wo Menschen, die berühmt sind für etwas, auch noch Kunst machen und diese Kunst dann zeigen. Mhm. Und du lernst auf einmal, dass dieser Sänger oder dieser Schauspieler oder dieser Fußballer oder dieser Politiker
heimlich malt. Ja, aber waren da nicht auch Bilder dabei, wo du malt? So ein bisschen denkst, ist das jetzt hier?
Na klar, aber das ist ja der Witz an der Sache, ne? Du guckst dir teilweise Sachen an und denkst, ja, okay, Samy Deluxe, ist ja logisch, dass du hier so Graffiti-Sachen machst. Das ist jetzt nicht so out of character, aber du guckst ja auch andere Sachen an und denkst, oh, ich hätte nicht gedacht, dass Kroh so finstere Bilder malt. Oder ich hätte nicht gedacht, dass Anton Hofreiter so, sagen wir mal vorsichtig, naive Aquarellmalerei betreibt.
Ja. Aber genau, bei dem habe ich das auch gedacht. Aber ich mag das auch gerne, den Zugang. Also und vor allem früher auch diese ganz vielen Fotosachen.
Es ist halt wahnsinnig öffentlichkeitswirksam, ne? So, es ist, man hat irgendwie, es
keine spricht, Sammlung und macht richtig was.
Nee, und es aber vor allen Dingen, es macht auf so eine Weise was, dass, wo du merkst, es spricht so ein bisschen, wie soll ich sagen, den Urinstinkt, aber die Sachen, die uns dazu bringen, dass wir auch gerne mal, sagen wir mal, RTL exklusiv gelegentlich gucken, oder so, wenn wir beim Arzt sind, dann doch mal in die Bunte schielen, das ist genau das, was trotzdem auch da irgendwie ein bisschen angesprochen wird, auf so eine Weise. Ne? So, irgendwie. Also,
gab ja auch eine tolle Kant-Ausstellung in Bonn. Aber gucken sich auch gerne die Sneaker-Show in Düsseldorf an, die Leute. Also das Leben besteht, es hat viele Facetten. Ne?
Kann man beides machen, genau. Ja. So, aber der Spagat besteht ja dann darin, dass du publikumswirksam und öffentlichkeitswirksam bist, ohne dass du jetzt den konservativeren, sag ich mal, Teil der Gesellschaft so verstörst, dass er sagt, nee, das ist uns too much und das finden wir auch nicht gut, dass das von Steuergeldern bezahlt wird und da können wir uns nicht mit wiederfinden.
Da ist so, die Frage ist immer, gibt es so eine Grenze, ne? Des Geschmacks dann da? Das Konzept dieses Künstler war ja auch, dass auszuhebeln sozusagen oder das zu hinterfragen. Und der Sascha Förster hat mir am Telefon auch gesagt, ja, das war schon der Abend, der am herausforderndsten war. Ich weiß nicht, ob er so im Nachhinein noch so glücklich damit ist. Das Lied muss übrigens irgendwie danach noch kurzzeitig geändert worden sein. Also ich habe den Originalpost, habe ich gekriegt. Ja. Und dann hat man auch überlegt, ob das so schlau ist, Kinder da singen zu lassen, wenn es um Knapperei und ja. Reizwäsche geht. Also ob das nicht
ein Geschmäckler
ja,
hat.
Ob das nicht ein Geschmäckler hat. Mhm. Vielleicht ist man selber auch auf die Idee gekommen. Und die Frage ist halt, wie weit muss das immer gehen? Und ich meine, wir sind jenseits der Zeiten, wo direkt der verbale Scheiterhaufen angezündet da wurde. Aber ich finde, wenn Leute ein sehr starkes Störgefühl haben, sollte man selber überlegen, ist das unbedingt nötig hier an der Stelle?
Na, ich würde mal sagen, erstmal Kunst darf alles, außer schlecht sein. Mhm. So, ne? Weil wenn die Qualität nicht stimmt, dann ist eine provokative Message auch nur peinlich. Mhm. Aber solange das gut gemacht ist, finde ich, darf Kunst auch extrem provokant sein und dann auch in so einem Kontext. Die Frage ist anders, ist es strategisch klug für einen Museumsdirektor, der angetreten ist, um einen vor wenigen Jahren noch dem Untergang geweihtes Haus zu retten, kommunikativ und strategisch nicht alle mitzunehmen, wenn er solche Sachen macht. Weil das meine ich mit was die im NRW-Forum machen zum Beispiel. Ich glaube, der Spagat ist genau der. Du musst so krasse Sachen machen, dass die Leute hingucken und hinkommen, weil sie sagen,
da erlebe ich immer was,
das ist was Besonderes und da lohnt sich, ist unterhaltsam. Ne? So, und dann kannst du die Leute nämlich auch zum Nachdenken anregen, en passant, meiner Ansicht nach. Ich glaube, es hilft nichts, ihn einfach nur Kant zu servieren, sondern du musst Kant auch ein bisschen, vielleicht weiß ich auch nicht, in Schokolade gießen oder so, keine Ahnung.
Dass er nicht und so kantig ist.
Dass er nicht so kantig ist auch, Uwe Jens, du bist ein Sprachkünstler. Aber du musst eben trotzdem auch noch die Leute mitnehmen, die das Ganze finanzieren, die das Ganze möglich machen und die deine Multiplikatoren sind. Also sonst stehst du bald irgendwie
da. Ja, ich würde umgekehrt aber auch sagen, das eine ist, das ist ja das Handwerk auch, wie du kommunizierst. Aber du musst auch von allem, finde ich, und das ist vielleicht noch der andere Gradmesser, davon überzeugt sind, dass das gut ist, was du da tust. Ist das das, was du willst? Ist es das, was deiner Sache hilft und so weiter? Und dann trennt sich vielleicht auch, trennt sich dann aber auch so ein bisschen Spreu vom Weizen, ehrlich gesagt. Und dann gucke ich halt auch, wie populistisch auch in so eine Community rein muss es denn sein? Mhm. Und das fände ich eigentlich gut, wenn du da versuchst, auch selbstkritisch dich wahrzunehmen.
Mhm. Indem
du Konzepte machst. Und das finde ich wichtiger, als wenn einer von außen kommt und sagt, zeig mir den Finger auf dich oder das ist nicht erfolgreich oder so ist es besonders erfolgreich. Du musst auch wissen, ob es zu deinem Wesenskern passt, dessen, was du eigentlich anstrebst. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das das ist, was er da wirklich anstrebt.
Nee, genau. Also ich verstehe, was du meinst. Es muss letztendlich zu der Marke in Anführungsstrichen passen, die der da aufbaut.
Weil sein Grundziel ist ja trotzdem, ich will die Leute in dieses Theatermuseum bekommen. Mhm. Und es ist gut auch zu sagen, wir wollen hier, das wird auch so auf Veranstaltungsportalen so beworben, so der schöne Ort sein auch für die Queer Community. Völlig okay. Völlig okay. Aber die Frage ist auch, ob die das dann so braucht. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Und ob das an dem Ort sein muss und so. Also da gibt's vielleicht andere Bars und Clubs und was weiß ich nicht was, da kann sie die tollsten Performances machen.
Nee, genau, das ist nämlich die Sache. Also du kannst ja für eine bestimmte Community Dinge machen, die diese bestimmte Community ansprechen, dann, aber du willst, also wenn du so einen Ort hast wie das Theatermuseum, was du bespielen kannst, dann hast du ja gerade die Chance, die kulturellen Aspekte dieser Community allen zu zeigen und allen zugänglich zu machen. Auch Leuten, die vielleicht nicht in eine queere Bar oder eine Drag-Show oder was auch immer gehen würden oder in irgendwelche satirischen Kabarett-Shows, kabarettistischen Sachen, sondern du hast die Chance, die Leute dahin zu holen und denen was zu präsentieren, zum Beispiel queere Kultur, die sie sonst niemals wahrnehmen würden.
Fand ich beispielsweise nicht sehr gut bei dieser Kirmes-Show da letztes Jahr. Das hat mich persönlich auch, fand ich echt interessant. Mhm. Da wurde gezeigt, wie über den Pink Monday auf der Kö in so Fachmagazinen und so weiter wieder kommuniziert wurde drüber. Mhm, und warum Düsseldorf eine gute Adresse dafür ist und wie da die Stimmung ist. Also wie das aus der Community heraus gesehen wird. Das fand ich gut. Das hat mich auch interessiert. Ja. Weil das war auch in Zeiten, wo die Leute alle noch schief angesehen wurden. Also die hatten auch ältere Sachen. Mhm. Das fand ich total interessant.
Ja. Gute Diskussion. Vielen Dank, Uwe Jens.
Sehr gerne.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Hier im Rheinpegel-Podcast denken wir ja immer auch so ein bisschen darüber nach, was Düsseldorf eigentlich für eine Stadt ist. Wie leben wir hier zusammen? Wie fühlt sich diese Stadt an? Wie funktioniert sie? Wie verändert sie sich? Um Städte geht es auch bei Surrogate Cities, dem neuen Ballettstück an der Deutschen Oper am Rhein. Was kann man von Surrogate Cities über Metropolen wie Düsseldorf lernen? Dramaturgin Julia Schinke.
Für mich spüre ich ganz viel Sehnsucht, die in diesen Städten wohnt. Also dieses Paradox zum einen von, wir wollen alle in der Stadt sein, weil sie uns so viel mehr Möglichkeiten gibt. Und gleichzeitig, deshalb ja auch der Titel Surrogate City, scheint die Stadt irgendwie in ihrer Vielfältigkeit auch eine Sehnsucht nach noch etwas anderem auszulösen und irgendwie auch in manchen Fällen vielleicht nur ein Ersatz zu sein, ein Surrogat eben. Für mich ist es auch immer die Sehnsucht eigentlich nach anderen Menschen, also umgeben zu sein von Menschen, mit denen ich mich identifizieren kann, die ich finden kann. Und auch hier wieder das Paradox. Einerseits möchte man meinen, die findet man in einer Stadt schneller und besser, weil so viele Menschen zusammenkommen. Und gleichzeitig wissen wir, dass Einsamkeit gerade in großen Städten eine enorme Rolle spielt. Und ich glaube, das ist, was Städte, ja, ich glaube, insgesamt ausmacht. Und ich weiß gar nicht, ob Städte sich so sehr in diesen Kernelementen in den letzten Jahren, da Jahrzehnten verändert haben. Oder ob das was ist, was uns als Menschen immer schon an der Stadt an sich fasziniert, beeindruckt hat.
Surrogate Cities in der Deutschen Oper am Rhein. Neu, abstrakt, urban. Mehr Infos und Tickets auf operamrhein.de. Mein Gott, was habe ich gefroren in dieser Woche. Ich kann nicht fassen, wie unglaublich kalt es teilweise war. Es hat sogar Nachtfrost gegeben und naja, von dem Regen und von den Hagelstürmen, die uns ständig heimsuchen, möchte ich gar nicht reden. Ich weiß, das nervt ungefähr alle und alle denken, wo ist der verdammte Frühling geblieben? Er war doch schon mal da, wo versteckt er sich eigentlich? Die gute Nachricht lautet, und das werdet ihr am Ende dieses wunderbaren Podcasts hoffentlich auch nochmal vom Wetterstruxi bestätigt finden. Der Frühling kommt zurück, es wird wieder besser, es wird wieder wärmer. Wir können alle den Wintermantel vielleicht doch endgültig in die Ecke hängen. Und dann stellt sich für die Düsseldorferin und den Düsseldorfer an sich ja sofort die Frage, auf welche Terrasse setze ich mich denn jetzt mit meinem Aperol Spritz? Naja, sagen wir mal, im Moment ist das Wetter ja vielleicht doch noch nicht danach. Aber wenn man den ein oder anderen Sonnenstrahl eingefangen hat, dann möchte man vielleicht auch bleiben. Und wenn es dann abends kühl wird, dann hat man so die Wahl. Hängt man sich ein Jäckchen um oder ein Deckchen oder schaltet man doch vielleicht den Heizstrahler an. Ist das eigentlich immer noch ein Ding, Heizstrahler auf Terrassen? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Julia Nemesheimer. Herzlich willkommen zurück im Rheinpegel-Podcast.
Hallo, freut mich sehr, dass ich wieder da bin.
Du hast recherchiert dazu, wie das eigentlich funktioniert mit den Außenterrassen. Und das Erste, was ich mich natürlich gefragt habe, und ich glaube, das hast du dich auch gefragt, ist, wie ist das jetzt eigentlich mit diesen berühmten Heizpilzen? Da gab es ja mal eine intensive Debatte drum, dass es ja eigentlich auch totaler Schwachsinn ist, hier irgendwie die Außenluft zu beheizen. Andererseits ist es ja schon recht nett, wenn man muckelig warm im Sommer auch noch abends sitzen kann, ohne zu frieren. Sind die jetzt, was gibt's da eigentlich irgendwie Beschränkungen? Darf jeder Gastronom so viele Heizpilze aufstellen, wie er will? Wie ist das?
Genau, das war 2022 so ein Riesenthema im Stadtrat und in verschiedenen Ausschüssen in Düsseldorf, ob man Gastronomen dazu verpflichten kann, einerseits Heizstrahler abzuschaffen und andererseits, wenn schon die Außenluft erhitzen, dann mit Elektro- und Ökostrom bitte. Aber inzwischen hat sich herausgestellt, man kann da nicht wirklich regulieren, also nicht so effektiv, dass es irgendwas bringt und maximal dazu führt, dass die Gastronomen mehr belastet werden. Und das wollte halt keiner. Deswegen gibt es da keine Regulierung. Also jeder Gastronom darf sich selber in seinen Außenbereich hinstellen, was er will. Also sowohl Gasheizstrahler als auch Elektrostrahler als auch so Infrarotstrahler, die halt nur bestimmte Sachen punktuell erwärmen und nicht alles.
Ja, ich meine, man könnte ja natürlich jetzt hingehen und sagen, könnt ihr nicht wenigstens die umweltverträglichste Form der Beheizung wählen?
Genau, also das ist halt maximal das, woran die Politik appelliert oder die Stadt appelliert, dass die Gastronomen sich möglichst umstellen. Der Plan war ja eigentlich, eine Förderung einzuführen für den Umstieg, also dass man finanziell unterstützt dabei, wenn die Gastronomen sagen, ja, okay, wir stellen auf Ökostrom um und gehen weg vom Fossilen. Wäre ja auch eine ganz nette Leistung oder Idee gewesen, aber es ist halt einfach juristisch nicht zulässig, dass man irgendwie verschiedene Formen verbietet. Und deswegen ist man zu dem Schluss gekommen, wenn wir jetzt anfangen mit irgendwelchen komischen Gebühren, das auszugleichen, also zu sagen, wir machen zwar kein Verbot für Heizstrahler, aber machen die Gebühren anders, dass wir also sagen, Wenn die Terrasse beheizt wird, kostet die Terrassengebühr mehr, als wenn sie nicht beheizt wird. Oder wenn sie mit dem Strahler beheizt wird, weniger als mit dem anderen. Also das ist so eine Idee gewesen, aber das ist halt ein unglaublicher Aufwand. Das müsste geprüft werden und alles Mögliche. Also insofern haben sie dann festgestellt, ist vielleicht ein bisschen zu viel an Aufwand.
Okay, aber warte mal, also dass man die nicht bestrafen kann dafür, wenn sie was machen, das verstehe ich. Aber warum kann man sie nicht fördern, wenn sie was machen, was man gut findet?
Das ist halt, man kann es halt irgendwie nicht ordentlich fördern. Das war auf jeden Fall die Lösung, dass man da irgendwie nicht zu einer Lösung gekommen ist. Also man möchte keine Förderung dazu, weil einfach auch
die Verwaltung empfiehlt
das. Zum einen
das, nicht.
Zum anderen aber auch, DEHOGA hat da auch mitgemischt so ein bisschen und mitdiskutiert. Ursprünglich war die Förderung mal gar nicht.
Der Hotel- und Gaststättenverband.
Genau, und die war eigentlich gar nicht so abgeneigt von dieser Förderung. Aber insgesamt, auch wenn man fördert, ist natürlich die Mehrbelastung durch Umstellung auf andere Heizformen deutlich größer, als wenn man es einfach so lässt, wie es jetzt ist. Und die Strompreise sind ja auch in letzter Zeit enorm gestiegen. Also es kommt ja auch nochmal dazu. Und deswegen ist man zu dem Schluss gekommen oder hat man sich auch von Seiten der DEHOGA dazu entschlossen zu sagen, ist uns zu teuer, ist uns zu viel, Mehrbelastung für die Gastronomen lehnen wir deswegen eher ab.
Okay, mit anderen Worten, es bleibt wieder am Verbraucher hängen und an der Verbraucherin, wenn man nicht der Meinung ist, dass es eine gute Idee ist, die Welt mit Heizstrahlern zu einem wärmeren Ort zu machen, dann muss man halt drinnen sitzen und nicht draußen konsumieren und damit Umsätze erzielen, damit sich das einfach nicht lohnt sozusagen. Okay, so, wie machen das denn jetzt aber Düsseldorfer Gastronominnen und Gastronomen? Du hast dich ja ein bisschen umgehört. Wie gehen die denn mit den Heizpilzsachen um?
Also es ist unterschiedlich. Es gibt Leute, also Gastronomen, die sagen einfach, wir bleiben bei den Sachen, die wir jetzt haben. Andere haben schon vor längerer Zeit umgestellt, also beim Café Mutz zum Beispiel in Pempelfort, die haben vor 6 Jahren schon auf mit Ökostrom betriebene Elektroheizer umgestellt. Und die legen auch viel Wert da drauf, wurde mir zumindest erzählt vom Inhaber. Also insofern kann das durchaus funktionieren. Er hat aber auch erwähnt, die Kosten sind schon stark gestiegen durch die Strompreise, die höheren Strompreise. Aber gleichzeitig versucht man halt darauf zu achten, wirklich nur die Dinger anzumachen, wenn es wirklich sehr kalt ist, wenn die Leute wirklich draußen sitzen und danach fragen und es nicht anzuhaben, wenn halt einfach nur zwei Hansel da sitzen und halt darauf bestehen, dass das jetzt angemacht wird, wenn es eigentlich draußen einigermaßen aushaltbar ist.
Was ist denn eigentlich aus der guten alten Decke geworden?
Auch das gibt's ja in verschiedenen Gastronomien, dass man Decken sich ausleihen kann oder danach fragen kann, hey, habt ihr mal eine Decke für mich?
Ja, schön.
Das geht ja, machen ja auch verschiedene Gastronomen. Aber auch das war eine Idee, die in der Stadt und auch vom DEHOGA angemerkt wurde. Aber dann hat man die Hygiene als Problemfaktor auserkoren oder festgestellt. Auf der einen Seite hieß es dann, die Anschaffungskosten seien nicht das Problem, sondern die Kosten der täglichen Reinigung. Das heißt, also wenn man die permanent sauber machen muss, dann ist das ja auch nochmal eine Folgekoste, die man hat auf eine längere Zeit und so. Und aus diesem Grund hat man sich dann auch da entschlossen zu sagen, ja, nee.
Wahnwitzig. Okay. Schade, Mensch. Und ich meine, die Düsseldorfer sind ja allgemein bekannt für ihre Leidenschaft fürs Draußensitzen, das muss man echt sagen.
Und es hat ja auch zugenommen. Also das haben mir auch verschiedene Gastronomen erzählt, dass gerade seit der Pandemie ist das nochmal mehr geworden. Also allein schon davor war es ja auch stark beliebt, aber jetzt ist es nochmal mehr geworden, auch durch die Pandemie, dass die Leute sich einfach so dran gewöhnt haben, dass es auch draußen ganz schön ist, da mal ein Ei zu trinken oder irgendwas anderes zu machen. Und dementsprechend wird das auch von allen sehr stark frequentiert und nicht nur wie ganz früher mal von den Rauchern, die dann vor die Tür gegangen sind und der Rest hat sich drinnen im muckeligen Warmen aufgehalten. Also das ist schon ein Unterschied.
Ja. Ja, aber Raucher sitzen immer noch gerne hauptsächlich draußen und ich stelle auch immer fest, es ist einfach so eine Frage des persönlichen Kälteempfindens, ne? Also ich bin eher jemand, der, wenn es Abend wird, auch eher friert, so ist einfach eine Frage des Metabolismus und ich weiß dann schon, okay, jetzt geht's noch, um 7 geht's noch, aber um 9 werde ich wahrscheinlich hier schlottern und dann muss man sich das echt gut überlegen, aber es kommt echt drauf an, mit wem man unterwegs ist. Es gibt Leute, die sind einfach militante Draußensitzer im Sommer, ne? Mücken hin, Mücken her.
Da gibt's die ganz harten irgendwie.
Ist uns egal. Voll, es ist krass. Aber ich meine, es gibt auch Orte, wo ich denke, ne, im Biergarten will ich natürlich auch nicht drin sitzen. Das ist ja schon klar.
Hat ja auch zum Feeling mit dazu.
Finde ich irgendwie schön. Ja, ist sicher auch ein. Aber ich finde, da muss man sich auch was zum Anziehen einfach mitnehmen.
Und ich meine, irgendwann wird es ja auch.
Es gibt nicht das falsche Wetter.
Nur aber das irgendwann wird es ja auch dieses Jahr wieder warm, hoffen wir alle. Ich meine,
oh ja, am Wochenende soll es ja schöner werden und dann.
Aber so langsam, das ist ja auch so ein Riesenproblem gerade von Gastronomen. Die können ja ihre Terrassen, das wurde ganz oft erwähnt, gerade gar nicht richtig betreiben. Das heißt also, im Vergleich zu letztem Jahr, wo die schon Ende März die ganzen Terrassen aufgebaut haben, das ist jetzt gerade so aufs Minimum ausgelastet und auch aufgebaut. Die meisten.
Ja, wir hatten Nachtfrost, also. Das muss man da
schon wirklich wollen. Ich habe alle meine Pflanzen reinnehmen müssen vom Balkon, weil die sonst erfroren werden.
Ja, aber das wird ja jetzt wahrscheinlich schon besser und dann wird es wahrscheinlich 40 Grad und ändert sich nicht mehr bis Oktober. Also dann sollen die Gastronomen sich
über irgendwas meckern wir immer.
Wobei, dann beschweren sich wieder, dass es zu heiß ist und keiner was trinkt, weil die Leute keinen Alkohol vertragen, wenn es so warm ist. Ne, das ist das Problem. Naja, gut, es ist nicht einfach, muss man sagen. Okay, aber Julia, du hast uns informiert. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Ein kunstvoller Abend im Mondlicht. Voller Inspiration, Überraschungen und seltener Gelegenheiten. Mit der Dämmerung beginnt eine Reise in die Welt der Künste und Kulturen durch über 50 verschiedene Locations. Es gilt, unzählige Ausstellungen, Performances, interaktive Exponate und außergewöhnliche Orte zu entdecken. Es öffnen sich die Türen von Museen, Galerien, Offspaces und Ateliers mit regionalen und überregionalen Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt. Drinnen und draußen. Staunen, nachdenken, fühlen, schmecken, begegnen, hören, mitmachen und tanzen. Die Düsseldorfer Nacht der Museen. Am 27. April 2024 von 19 bis 2 Uhr. Eine Nacht, 50 Locations. Tickets für 17 Euro gibt es jetzt im Vorverkauf in allen teilnehmenden Locations und auf nacht-der-museen.de/Düsseldorf. Emsige Konsumenten der Rheinischen Post werden eine relativ beleibte junge Frau in einem hellblauen Kleid gesehen haben. Das hat sie vielleicht entfernt an den verhüllten Reichstag erinnert. Mich auf jeden Fall haben die Fotos von mir selber bei der Moderation des Düsseldorfer des Jahres ein wenig daran erinnert. Es war ein sehr schönes Kleid. Es war sehr nett von Bräuninger, mir dieses Kleid zu leihen für diesen Anlass. Vielen Dank an dieser Stelle auch für die ausgezeichnete Beratung. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, diese wunderbare Veranstaltung zu moderieren, die ja jedes Jahr stattfindet. Jedes Jahr kürt die Rheinische Post zusammen mit ein paar Partnern den und die Düsseldorferinnen des Jahres. Nein, es wird nicht gegendert, aber im Herzen sind wir natürlich alle dabei zu gendern und außerdem sind natürlich auch Frauen unter den Preisträgerinnen. Und ja, wer ist das eigentlich? Wer kriegt diesen Preis und warum? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit jemandem, der A, im Publikum saß und B, in der Jury. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, Lokalredaktionschefin Nicole Lange.
Hallo.
Das ist ja immer schon irgendwie ein Abend, wo man sich ziemlich in Schale werfen muss, ne? Diese Gala.
Ja, da sagst du was. Ich meine, du natürlich sowieso.
Ich sowieso.
Mitten auf der Bühne. Oh. Aber wir anderen haben uns auch zumindest angestrengt.
Ist unglaublich, wie lange das dauert übrigens. Erstens muss man so ein Kleid aussuchen. Uns wird ja von Bräuninger gesponsert und man muss da hingehen und so. Und das, ich meine, dieses Jahr ging es relativ schnell. Aber dann die Maske und so, ne? Ich meine, die hat das richtig, richtig toll gemacht.
Ich wollte gerade sagen, du warst ja so mega geschminkt.
Ich war mega geschminkt, ne? Aber es hat auch 2 Stunden gedauert.
Das sah toll aus. Nicht, dass du nicht immer toll aussiehst.
Man denkt immer, es wird doch irgendwie, kann man noch in 1,5 Stunden, wird doch eben, aber es dauert immer 2 Stunden. Aber ja, es ist ja auch mal schön, wenn man so ein bisschen gepampert wird. Und du sahst aber auch sehr schön aus und es waren auch, also ich meine, es waren echt ein paar schöne Kleider da unterwegs und ein paar echt gut aussehende Leute. Aber es ist ja auch kein Wunder, die Düsseldorfer halten ja was auf sich und bei sowas muss man sich ja ein bisschen in Schale schmeißen. Und entscheidend ist aber natürlich auf der Bühne. Also die entscheidenden Leute sind die Leute, die die Preise trägen. Und auch die Laudatoren sind extrem wichtig, damit so ein Abend gelingt, ne?
Ja, das stimmt. Also das ist immer schön. Erstens, wenn der Laudator oder die Laudatorin den Preisträger, die Preisträgerin gut kennt und so ein bisschen weiß, wovon sie da redet und vielleicht auch eine emotionale Beziehung dazu hat und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Und da hatten wir ganz tolle Beispiele an dem Abend.
Wer hat dich denn da besonders beeindruckt?
Ja, also wenig überraschend tatsächlich die Laudatorin für den Preisträger, der fürs Lebenswerk geehrt worden ist. Das war ja niemand anderes als der große Harpe Kerkeling. Da würde man fast denken, wie soll man das versauen, die Laudatio, weil über den gibt es so viele tolle Dinge zu sagen, dass das schon an und für sich eigentlich klar war, dass das gut wird. Aber das war schon nochmal eine ganz andere Klasse, denn Isabel Varell, die man ja auch kennt, weil sie auch prominent ist, die kennt den Mann schon sehr lange, die ist sehr, sehr lange schon mit dem befreundet und das hat man gemerkt und man hat halt auch gemerkt, dass sie den sehr, sehr gerne hat. Und so hat sie darüber geredet, das war echt toll.
Ja, und es war auch so literarisch gemacht, ne? Sie hat das ja so aufgebaut wie ein Haus, das Harpe Kerkeling ist und durch das man durchgeht von Keller bis zum Dachgeschoss. Und
Keller hat das Haus nicht.
Okay, habe ich vergessen.
Es hat ein stabiles Fundament.
Ein stabiles Fundament.
Ja,
aber ich finde ehrlich gesagt, ein Haus ohne Keller ist auch irgendwie... Wer will ein Haus ohne Keller bewohnen? Man braucht doch einen Keller. Das ist das Unterbewusstsein des Hauses, der Wohnung. Wie auch immer, auf jeden Fall durch das so die verschiedenen Jahrzehnte seines Lebens, die ja auch teilweise sehr wechselvoll waren, so geleitet wurden. Und ich fand vor allen Dingen eigentlich die Anekdoten witzig, die sie dann auch nochmal hinterher erzählt haben, nämlich, dass sie ja zusammen gewohnt haben in Düsseldorf. Der hat ja lange, lange in Düsseldorf gewohnt. Ne? Manche haben ja gefragt, warum wird Harpe Kerkeling eigentlich Düsseldorfer des Jahres?
Der hat so ewig hier gewohnt.
Ja, der
hat praktisch gesagt, er fühlt sich zu Hause. Und er hat ja noch nicht mal ausgeschlossen, nicht vielleicht irgendwann sogar nochmal nach Düsseldorf zurückzuziehen.
Da hast du natürlich lange Ohren gemacht.
Da habe ich lange Ohren gemacht, weil das wäre natürlich mega.
Und es gab auch noch eine News, bei der hast du noch längere Ohren gemacht.
Ja, das stimmt. Der hat nämlich, als er eine kleine Dankesrede gehalten hat und so kurz interviewt wurde auf der Bühne, mal so ganz nebenbei den Spruch rausgehauen, dass er im September ein Buch veröffentlicht, das war, glaube ich, schon bekannt und sagte dann, ja, und nächstes Jahr kommt dann ein neuer Horst-Schlemmer-Film, Schätzelein. Ne? Also wirklich alle sofort, das ganze Publikum hast du gesehen, alle guckten sich an. Oha, man hatte das nicht mehr erwartet, denke ich, dass da nochmal so ein kompletter Film kommen soll. Aber das scheint der Plan zu sein. Und jetzt sind wir natürlich alle sehr gespannt, wann das offiziell angekündigt wird und so. Super Sache.
Ja, aber News was made. Der ist halt auch ein Medienprofi. Der weiß natürlich, wann man sowas verkünden muss.
Das stimmt.
Das ist schlau. Ja, und dann fand ich auch noch spannend, es gab einen Sonderpreis der Jury, in der du ja auch gesessen hast, der dieses Jahr an den Chef der jüdischen Gemeinde, an Ode Torowitz gegangen ist, auch ein bisschen stellvertretend für die jüdische Gemeinde. Was habt ihr euch in der Jury dabei gedacht?
Ja, das ist, also man muss sagen, das ist eigentlich ein Preis, den man auch schon seit Jahren hätte vergeben können, denn die jüdische Gemeinde hier in Düsseldorf leistet ja tatsächlich seit vielen Jahren Tolles. Die jüdische Gemeinde in Düsseldorf ist sehr groß. Und das sind ja Dinge, die man kurz nach dem Zweiten Weltkrieg einfach so nie wieder erwartet hätte, dass das gelingen kann, dass wieder eine so große, lebendige jüdische Gemeinde hier in Düsseldorf ist, dass hier jüdisches Leben wirklich blüht und sichtbar ist. Und das haben die richtig toll hinbekommen, dass hier jüdisches Leben auch total so zum Alltagsleben gehört und in ganz vielen Stellen an der Stadt eben relevante Dinge mitmacht und mitplant. Und deswegen hätte die jüdische Gemeinde wahrscheinlich auch schon länger, hätte man das mal überlegen können. Und nun ist im Moment natürlich die Situation im Nahen Osten insgesamt sehr, sehr schwierig. Und da ist natürlich auch für die jüdische Gemeinde, die übrigens sehr, sehr bemüht auch ist um den interreligiösen Dialog, sich also sehr einsetzt für Gemeinsamkeit mit Christen und Muslimen, da ist natürlich für die auch teilweise eine sehr schwierige Zeit. Und die geben sich eben also gerade im Vorstand der Gemeinde große Mühe, die Leute alle zusammenzuhalten und da eben ja auch die Leute abzuholen, Ängste abzuholen. Und das macht der ganz toll.
Mhm. Was ich ja immer total cool am Düsseldorfer des Jahres finde, ist, dass auf der Bühne schon ein echtes Kontrastprogramm ist, weil da ja sehr unterschiedliche Preisträger mal ausgezeichnet wurden. Also jetzt hatten wir Ode Torowitz, wir hatten Harpe Kerkeling und wir haben zum Beispiel in der Kategorie Kultur die Broilers, eine Punkband, die sehr, sehr schnieke aussahen, muss ich sagen. Die haben sehr Stylo angezogen.
Ja, das cool,
ganz
ne?
Cool, was die anderen. Und vor allen Dingen aber auch, glaube ich, echt sich gefreut haben, dass sie in dieser Kategorie ausgezeichnet werden.
Ja, das hatte ich mich durchaus gefragt. Also ich glaube, da darf ich aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich eine große Befürworterin dieses Preises war. Und
dieser Preisträger.
Wobei wir immer so viele tolle Kandidaten haben, dass auch immer ganz schwer ist. Aber ich fand das super, dass sie das geworden sind und war dann aber auch gespannt. Also erstens habe ich halt gedacht, okay, wie sind die so bei uns? Mhm. Also sie haben ja dann auch den Scherz gemacht, das Publikum, ne, mit Blick auf die ganzen schicken Menschen, die du beschrieben hast, sähe ja aus wie ein typisches Broilers-Publikum, ne, Punk-Konzert.
Paar wenige
es wären nur ein bisschen wenig Fliegen, ja, genau, im Gegensatz zu sonst. jedenfalls war ich auch gespannt, wie ich das so empfinden werde, was die ausstrahlen. Also ob denen so ein Preis überhaupt wichtig ist oder ob die das ein bisschen so establishmentmäßig finden, so, ja, so einen Düsseldorfer des Jahrespreis abzuholen. Aber nee, die sind total gerne Düsseldorfer und die finden es auch super, in der Form gewürdigt zu werden. Ja, die haben sich echt gefreut.
Nicht ironisch gemeint, glaube ich auch. Und ein paar von den Toten Hosen waren ja auch da, um sich mit ihnen zu freuen. Also da war ein packiges Publikum.
Ja, die haben den Preis natürlich auch schon.
Ja. Dann in der Kategorie Innovation und Nachhaltigkeit, da wieder totales Kontrastprogramm, wurde ein ganz klassischer Unternehmer geehrt, ein, wie wir dann gelernt haben, Familienmensch mit 5 Kindern, der selber auch ein Familienunternehmen führt, nämlich Jörg Lindner, der Aufsichtsratsvorsitzende der Lindner Hotelgruppe. Und die Laudatio auf ihn hat gehalten Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und da muss ich sagen, am Anfang dieser Laudatio habe ich kurz gedacht, oh nein, jetzt, was macht sie? Liest sie den Wikipedia-Eintrag über Jörg Lindner vor? Weil das war so, sie fing an mit, Jörg Lindner ist ein Unternehmer und so und wohnt in Düsseldorf und hat 5 Kinder und führt die Geschäfte seines Vaters weiter und irgendwie so. Und dann wurde es aber irgendwie auf einmal total persönlich, ne? Also er hat echt die Kurve gekriegt.
Ja, aber ist auch kein Wunder, weil, das wusste ich vorher auch lange nicht, die beiden sind zusammen zur Schule gegangen und haben in Nachbarhäusern gewohnt. Und sie hat dann fröhlich aus dem Nähkästchen geplaudert, wie sie sozusagen mit dem jungen Jörg zur Schule ging und wie sich die Eltern über einen Gartenzaun, über irgendwelche Bäume, ich weiß nicht, gestritten oder zumindest darüber geredet haben, wer da.
Die Geschichte war, der Vater hat die ihr Vater hat die Bäume beschnitten und der Vater von Jörg Lindner hat gesagt, er sollte, hätte doch Friseur werden sollen, so ungefähr.
Ich weiß nicht, ob es ein Diss war oder ein Lob. Ich hab es als Diss verstanden, aber das ist vielleicht auch meine Grundhaltung. Nein, aber auf jeden Fall war das auf die Weise eben auch sehr, sehr persönlich. Man muss sagen, ich fand es dann so persönlich, dass sie hat sehr wenig über seine Errungenschaften geredet, warum er jetzt diesen Preis bekommt, weil sie so den Menschen hervorgehoben hat und was den besonders macht, aber es ist ja auch nicht verkehrt und es gab ja dann einen Einspielfilm, wo man dann noch genug erfahren hat, dass er eben in den Hotels sich um lauter Sachen kümmert, Einsparung von CO2, Einsparung von Strom, dass es da darum geht, dass sie nachhaltig einkaufen und alle möglichen Dinge nachhaltig managen. Also dass es halt auch Gründe gibt, warum er diesen Preis in dieser Kategorie bekommen hat.
Ja, und dass sie mit den Me and All Hotels ja auch eine sehr innovative Hotelkette eigentlich haben, die auch neue Formen und zum Beispiel so ein ganz modernes Konferenzzentrum teilweise hat und so, also ganz coole Sachen und also ein Konferenzzentrum, das nicht aussieht wie ein Konferenzzentrum, das ist, glaube ich, der Witz an der Sache. Marie-Agnes Strack-Zimmermann muss man vielleicht noch erwähnen, natürlich FDP-Politikerin, Bürgermeisterin, ehemalig mal in Düsseldorf ganz lange Ratsfrau und auch jetzt natürlich in der Bundespolitik ganz lange aktiv. Und gerade dabei im Wahlkampf möchte sie gerne nach Brüssel, sie möchte gerne ins EU-Parlament.
Genau.
Wer sich ja an Keks gefreut hat über den Preis, das fand ich so süß, auch im Vorfeld, die war total aufgeregt, die war da, wo ich geschminkt wurde, wurde sie auch geschminkt und war im Vorfeld total aufgeregt, war Karin Brigitte Göbel, die langjährige Chefin der Stadtsparkasse hier in Düsseldorf, die ja jetzt vor kurzem in Rente gegangen ist und wieder zurückgezogen ist, glaube ich, nach Hessen, meine ich. Mhm. Auf jeden Fall wohnt sie nicht mehr in Düsseldorf. Aber jedenfalls total sich gefreut hat, wieder da zu sein und sich total gefreut hat über diesen Preis und so ganz, ach, ist das schön. Und war so richtig so, es war ganz süß. Wieso habt ihr der den Preis in der Kategorie Wirtschaft gegeben?
Ja, die ist ja, also ich weiß gar nicht, wie das Leute wahrnehmen, die so ein bisschen außerhalb dieser Medienbubble sich bewegen. Innerhalb ist es nämlich eigentlich ziemlich klar, also nicht nur der Medien, sondern auch so überall diese typischen, ja, die Wirtschaftsbubble, diese führenden Köpfe, die sich auf vielen Veranstaltungen treffen und so, weil sie da über viele Jahre sich diesen Ruf eben auch erarbeitet hat, dass sie wahnsinnig kompetent, wahnsinnig fleißig ist und das alles eben so gemischt hat mit so einer, ich sag mal, Portion Menschlichkeit. Also sprich, als sie bei der Sparkasse anfing als Vorstandsvorsitzende, naja, da war da in den Jahren davor schon das ein oder andere durcheinander gegangen. Die hatten das ein oder andere Mal Aufsehen erregt mit Sachen, die nicht so gute Schlagzeilen gemacht haben. Und man fragte sich immer, was passiert da als nächstes? Ja, und dann kam sie ans Steuer und hat einfach gemacht, ne? Und klar hat sie auch in den Jahren Dinge entschieden, die jetzt vielleicht nicht alle toll fanden, ne? Die Stadtsparkasse hat einige Filialen zugemacht und solche Dinge. Das haben wir ja auch immer berichtet und auch kritisch berichtet. Klar, das ist, gehört auch dazu. Aber sie hat eben dieses Unternehmen sehr, sehr, ja, ich würde sagen, zukunftsfest aufgestellt und hat eben auch so Führung da ein bisschen neu definiert. Gerade als Frau, also ich glaube so im Finanzwesen als Frau in einer hohen Führungsposition, das war, als sie anfing, noch sehr selten, ist inzwischen vielleicht nicht mehr ganz so selten, aber auch nicht an der Tagesordnung. Und das hat sie total entspannt, wenn man so will. Und natürlich gleichzeitig mit sehr, sehr viel Fleiß alles gemacht. Und ja, deswegen, auch das ist so jemand, wo man auch vielleicht schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr hätte sagen können, die ehren wir jetzt mal dafür. Und dann war aber eben ihr Abschied in den Ruhestand, den sie übrigens, finde ich, auch ganz toll gemacht hat. Also sie hat dann die Nachfolger dann immer an die Hand genommen und zum Beispiel die neue Kollegin im Vorstand dann auch immer überall vorgestellt und solche Dinge. Das war ja halt auch sehr, sehr wichtig, dass sie da sozusagen ein gut bestelltes Haus hinterlässt. Und das war dann sozusagen so der letzte Anlass, um sie für dieses letzte Jahr, in dem sie noch aktiv war, dann jetzt auszuzeichnen.
Kleine Backstage-Anekdote, die mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht hat. Auch die Laudatorin Anja Steinbeck von der Heinrich-Heine-Universität-Direktorin ist in ihrer Laudatio natürlich darauf eingegangen, dass es was Ungewöhnliches war und ehrlich gesagt auch ist, wenn eine Frau in der höchsten Führungsposition ist, die so ein Haus hat, und hat sie dann auch als Vorbild bezeichnet und gesagt, man muss ein Vorbild sein, weil es für Frauen immer noch schwierig ist, Führungspositionen zu bekommen und es auch wenig Vorbilder in dieser Sache gibt. Und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, ehrlich gesagt, aber als wir da so hinter der Kulisse geschminkt wurden, sagte Frau Göbel tatsächlich wörtlich, ich bin keine Feministin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum sie das gesagt hat. Ich habe den Zusammenhang gar nicht mehr im Kopf. Aber ich fand das so interessant, dass sie natürlich total als weibliches Vorbild wahrgenommen wird, ne? Und jeder sagen würde, sie hat sich durchgekämpft und so in der Männergesellschaft, bla bla bla. Und so, aber sie selber das offensichtlich gar nicht so hochhängt, sondern sagt, ich habe es geschafft als Frau. Nicht, weil ich eine Frau bin oder nicht, weil ich keine Frau bin oder irgendwas, sondern einfach, es ist so sozusagen. Das fand ich irgendwie ganz spannend.
Ja, wobei das natürlich ein bisschen auch immer eine Definitionsfrage ist, Voll. Ob man sich als Feministin sehen möchte oder nicht. Weil,
du kannst was für die feministische Sache, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, leisten, ohne dass du selber sozusagen das sagst, das ist meine politische Haltung und meine Priorität.
Und Letzteres würde ich ihr definitiv nachsagen. Also, dass sie der Frauenwelt eher gute Dienste erwiesen hat in dieser Stadt, halte ich für unbestritten.
Und dann gab es noch, fand ich, zwei sehr, sehr emotionale Preise. Einmal in der Kategorie Sport. Mhm. Da hat ein Projekt gewonnen, das ich tatsächlich gar nicht kannte, nämlich die amputierten Fußballmannschaft von Fortuna Düsseldorf. Du hast ja wahrscheinlich schon vorher von dem Projekt mal gehört, aber die sind im Moment wahnsinnig erfolgreich. Und jeder von denen, der mitspielt, hat ja irgendeine Sorte Versehrung oder Behinderung. Und was ich total witzig fand, war, sie haben mit einer Selbstverständlichkeit diesen Preis entgegengenommen, auch total trocken. Und mehr oder weniger gesagt, dann kann ja eigentlich jetzt die Hauptmannschaft von Fortuna kann ja eigentlich mal gleich mit uns ziehen und Meister werden.
Ja, genau, das war auf die Frage, was Fortuna von ihnen lernen kann. Halt Meister werden, ne? Ja, also wir haben es schon.
Wäre doch nicht schlecht. Wobei ja im Moment sehr die Frage ist, ob Fortuna es überhaupt, also es könnte ja passieren, dass sie aufsteigen, aber es kann auch schief gehen.
Das wäre der erste Schritt.
Das wäre schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Das stimmt,
so prinzipiell, es wäre schon nicht schlecht. Ja, und Ehrenamt finde ich ja immer eine tolle Kategorie, weil da immer, finde ich, auch Projekte ausgezeichnet werden, die es echt verdient haben für Düsseldorf.
Und das ist jedes Mal für die Jury die schwierigste Kategorie. Jedes Mal. Weil die alle toll sind, weil das immer alles Menschen sind, die ihre Freizeit, im Zweifel auch ihr Geld, ihre Energie, ihre Kontakte, alles hergeben, um sich für was einzusetzen, was ihnen selber keinen klassischen persönlichen Vorteil bringt, also zumindest keinen monetären oder so, sondern und oft auch nicht so viel Prestige, je nachdem. Manche gewinnen dadurch schon auch Prestige, aber das ist eben nicht ganz vorne das, was ihnen wichtig ist. Und die setzen so viel Kraft und Energie ein und es gibt so viele verschiedene Projekte in Düsseldorf und so viele tolle Aktionen und Vereine und Initiativen. Und dann haben wir immer so mehrere auf der Shortlist noch und müssen dann noch entscheiden, wer kriegt jetzt diesen Preis. Und also das ist eigentlich die Kategorie, über die immer am heißesten diskutiert wird, weil immer eigentlich alle würdige Preisträger wären und man denkt sich, es kann halt nur einer werden. Und
so eine lange Liste fürs nächste Jahr hat man dann immer. Dann erklär doch bitte mal, wer ist es dieses Jahr geworden?
Ja, das ist ein relativ kleines Projekt mal, ne? Eben eins von denen, die eher so ein bisschen unauffällig sind und die viele vielleicht auch nicht kennen. Das ist der Tante-Elli-Laden. Dieser Name kommt, weil das Ganze von einer Pfarreiengemeinschaft in Ella und Lierenfeld, Elli, ja, da ist der kleine Twist, dann eben auf die Beine gestellt wurde. Und das ist ein kleiner Laden, wo man eben sehr günstig Lebensmittel bekommen kann, mhm. wenn man es sich eben nicht leisten kann, normal einfach einkaufen zu gehen im Supermarkt. Und auf die Weise werden da eben Menschen unterstützt, dass sie eben sozusagen auch trotzdem, also dass sie sich würdig fühlen, dass sie da hingehen, dass sie nicht das Gefühl haben zu betteln und ja, und dass sie halt satt werden. Ne? Und das ist ein Projekt, das mit sehr, sehr viel Herzblut da in der Kirchengemeinde auf die Beine gestellt wird und das aller Ehren wert ist.
Mhm. Und auch toll, die Kirchengemeinde hat gewusst, sie will das gerne machen, aber wer soll es durchführen? Und dann haben sie ein Ehepaar gefunden. Ein altes Ehepaar, das das zusammen wirklich macht und auch durchzieht und sich intensiv darum kümmert. Die beiden standen dann ja auch mit dem Fahrrad zusammen auf der Bühne.
Und die waren auch sehr cool.
Ja, also. Sehr cool auf jeden Fall. Und naja, es ist eigentlich super, dass man da mal ganz oft ja auch Leute auf der Bühne hat, die jetzt vielleicht nicht standardmäßig zu solchen Veranstaltungen gehen, ne, und nicht irgendwie, weil ganz viele dieser Gäste, die da sind, sind ja, also ne, muss man ja sagen, sind alle, sagen wir mal, alle zwei Monate holen sie ihren Frack raus und gehen auf solche Abendveranstaltungen und werden dann nicht beköstigt und das kommen sie so in tolle Orte und so. Und ich finde mal schön, dass man dann eben auch oft ganz normale, in Anführungsstrichen, Leute hat, die bei so einer Veranstaltung wirklich gefeiert werden mit Standing Ovations und so, weil ja. Das ist schon noch mal was Besonderes. Ja, jetzt muss man vielleicht noch mal einmal nachschieben, wie das eigentlich genau funktioniert. Es ist ja so, dass die Listen, die ihr da habt und über die ihr entscheiden müsst, teilweise natürlich Vorschläge aus der Redaktion sind, aber teilweise auch Vorschläge, die von Leserinnen und Lesern der Rheinischen Post kommen. Wann muss man denn nochmal die Augen offen halten und gucken, wann der Aufruf wieder kommt, falls man jetzt denkt, oh, ich weiß, wer es nächstes Jahr werden soll?
Ja, das dauert noch ein bisschen, weil wir, also wir zeichnen ja immer im Folgejahr für das vergangene Jahr aus. Also wir haben jetzt die Düsseldorfer des Jahres 2023 geehrt. Und das heißt, wir müssen ja jetzt erstmal warten, wer für 24 preiswürdig ist. Deswegen wäre es jetzt noch nicht sinnvoll aufzurufen. Also klar, wenn man jetzt gerade jemanden entdeckt, der was Cooles macht, kann man den auch jetzt schon ja, sich irgendwo aufschreiben, damit man ihn dann vorschlagen kann. Es wird halt so gegen Ende des Jahres im Winter eher so sein, dass wir dann aufrufen und sagen, wenn Sie Vorschläge haben, dann schicken Sie uns die. Und die sammeln wir dann alle und sichten die alle. Antenne Düsseldorf wird auch aufrufen. Also, dass wir aus vielen Quellen wirklich sehr, sehr viele Vorschläge bekommen. Und ja, dann werden wir eine lange, lange Liste haben und die wird dann vor der eigentlichen Jury-Sitzung nochmal eingedampft, schon mal auf eine Shortlist, also wer ist besonders häufig vorgeschlagen worden und solche Kriterien. Ja, und daraus werden dann die nächsten Düsseldorfer des Jahres ausgewählt.
Ja, wobei man vielleicht sagen muss, mein Eindruck ist klar, also es sollte schon jemand sein, der im Jahr 2024 irgendwas Gutes, Sinnvolles tut, aber es muss nicht darauf beschränkt sein. Ne? Also wenn man jetzt von jemandem wüsste, der schon ganz lange was Gutes macht und auch im Jahr 24, dann würde der ja auch in Frage kommen.
Genau, also wie ich sagte, es gibt ja viele Preise, die, also wo wir auch sagen, diese Person wäre vielleicht auch im letzten Jahr dafür in Frage gekommen oder im vorletzten. Ist natürlich immer besonders schön, wenn man gerade einen coolen Anlass hat, wenn die Person gerade irgendwas Besonderes gemacht hat.
Ja.
Aber das muss absolut nicht sein. Und viele Leute bringen ja hier über Jahre in ihren Feldern tolle Leistungen. Und von daher ist es ja auch richtig, dass sie dann vielleicht irgendwann dann endlich mal dafür auch gewürdigt werden. Man muss sagen, wir haben ja inzwischen schon viele Leute gewürdigt und ich weiß gar nicht, wie wir das machen würden. Also wir hatten in der Vergangenheit durchaus auch schon mal die Diskussion, kann man eigentlich jemanden zum zweiten Mal auszeichnen, ne? Wenn jemand schon mal einen Preis bekommen hat und dann vielleicht nochmal eine ganz besondere Leistung bringt, wo man sagt, wow, das wäre jetzt eigentlich ein super Anlass. Soweit ich das überblicke, haben wir bisher aber noch nie jemanden zweimal ausgezeichnet, wobei fürs Lebenswerk ist ja immer noch mal denkbar, wenn man vorher in einer anderen Kategorie was gewonnen hat, ne? Und dann muss man einfach nur warten und irgendwann wird dann noch das Lebenswerk vollendet.
Ach.
Ich war auch noch nie Düsseldorferin.
Ich wollte gerade sagen, wann wirst du für dein Lebenswerk ausgezeichnet?
Ja.
Für mein Podcast.
Du kannst mich ja mal vorschlagen nächstes Mal.
Blöd ist, ich hatte so gute Ideen und dann habe ich aber einfach verpasst, den Moment, Leute vorzuschlagen. Und dann war das vorbei und ich habe gedacht, Mist, irgendwie habe ich irgendwie das nicht mitgekriegt.
Ich erinnere dich das nächste Mal rechtzeitig daran, dass du mich vorschlagen wolltest.
Ja, okay. Mein Mann sagt auch immer, ich soll, wann werde ich eigentlich zugeschaltet? Der sitzt ja dann immer zu Hause und muss babysitten, wenn ich da moderiere und sagt dann mal, wann wird er denn zugeschaltet?
Du hast übrigens wirklich cool moderiert und Wolfram Kunz, ihr wart ein super Moderationspaar.
Ach, weißt du, es hat sich auch wirklich dieses Jahr, muss ich sagen, moderiert wie Butter, weil eben wirklich die Laudatoren alle cool waren, die Preisträger alle sofort zugänglich auf der Bühne waren. Das ist ja unser Ding, dass wir dann sozusagen in einem ganz kurzen Interview direkt quasi reingehen müssen und was aus den Leuten rausholen müssen, was noch nicht irgendwer erwähnt hat irgendwie so, ne? Und idealerweise soll es ja dann auch ein bisschen emotional werden. Und da hatten wir einfach dieses Jahr wirklich Glück. Also es war ein schöner Abend. Und ja, mal sehen, wie es nächstes Jahr wird. Vielen herzlichen Dank,
Nicole Lange.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf.
Dieses wirklich winterliche Wetter, was wir derzeit haben, das wird sich jetzt verabschieden. Und wir kehren zurück in den Frühlings- bzw. Frühsommerbereich. Dazu gleich mehr. Grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Es ist so eine gewisse Unsicherheit in den Wetterkarten dabei, kläre ich gleich im Detail. Aber was wir zumindest schon mal sagen können, ist, dass bis zu den Eisheiligen jetzt freundlicher das Wetter kommt. Der Freitag bringt uns relativ viele Wolken. Da wird so eine schleifende Warmfront über uns liegen, die mal punktuell ein bisschen Regen bringen kann. Vermutlich wird es dann in den Nachmittagsbereich mal so ein paar Tropfen geben. Das wird aber nicht der größte Wurf sein. Die Temperaturen liegen bei 5 bis maximal 14 Grad. Der Samstag wird uns vom Start weg 4 Sonne bringen. Dann werden zum Mittags- bzw. zum Nachmittagsbereich einzelne Schauer aufziehen. Diese Schauer sind aber auch hier und dort relativ schwach unterwegs. Das wird einfach nur ein bisschen mal kurz die Feuchtigkeit ausquetschen sein. Und danach wird es dann mit einem Sonne- und Wolkenmix weitergehen. Temperaturen steigen noch ein bisschen weiter an, liegen bei 6 bis maximal 17 Grad. Und der Sonntag, der wird uns viele Wolken bringen. Das wird so eine Mischung aus hohen Wolkenfeldern sein. Das ist so ein Teil einer Warmfront, die über uns liegt, die vermutlich keinen Regen bringen wird im Vorfeld eines Tiefs. Und deswegen wird es in hohen Luftschichten dichte Wolken geben. Da wird die Sonne zwischendurch auch mal milchig matt durchscheinen können. Temperaturen liegen bei 13 bis maximal 19 Grad. Die neue Woche bleibt im Prinzip ähnlich. Zum Dienstag soll dann halt eben die Wärme einmal richtig durchbrechen. Das kann dann sein, dass das Ganze dann mit Schauern und Gewittern am Abend dann wieder beiseite geschoben wird. Dazu müssen wir aber noch ein bisschen abwarten. Verweise ich gerne an meine Homepage hier in schwux.blog. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann übernächste Woche wieder. Nächste Woche bin ich im wohlverdienten Urlaub. Bis dann. Ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog. Und das war der Rheinpegel für diese Woche. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören wie immer. Wenn ihr uns was sagen möchtet, tut das per WhatsApp unter 0160 80 80 844 oder an rheinpegel@rheinische-post.de per Mail. Ich freue mich über jeden Menschen, der schreibt. Diese Nachrichten kommen bei mir und bei niemandem sonst an. Und ich beantworte sie auch spätestens dann, wenn ich den nächsten Podcast mache. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis nächste Woche.
Wieder einen Rheinpegel durchgehört. Gratulation. Jetzt müsst ihr nur noch jemandem von dieser Episode erzählen. Danke.
Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe.